zu fahren. Das war so, aufatmen, die Seele einfach schon mal vorbereiten auf den Gottesdienst. Das ist ja so schön, wenn wir schon vorbereitet in den Gottesdienst kommen. Denn Gott hat immer, wenn wir zusammenkommen, etwas für uns vorbereitet. Die Frage ist, bin ich vorbereitet, um das, was er vorbereitet hat, zu empfangen? Und das wünsche ich mir, dass wir immer vorbereitet sind zu empfangen. Ich habe gerade entdeckt, dass ich nicht vorbereitet bin. Denn ihr wisst, ich hampel hier rum und habe immer mein Funkmikro und ich weiß nicht warum. Heute habe ich keins. Ich war einfach vergesslich. Nun werde ich heute hier stehen bleiben. Meine Frau wird sich freuen, weil die mag gar nicht, dass ich so rumhampel. Und ihr könnt mir hinterher sagen, was ihr besser fand. Okay? Ich habe so in einem Nebensatz in meiner letzten Predigt etwas gesagt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere durchaus noch, dass der Geist, wenn er uns leitet, und darum ging es ja in der letzten Predigt, über die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass er uns auch mal in die Wüste führt. Vielleicht erinnert ihr euch daran und dass die Wüste gar kein schrecklicher Ort ist. Wir machen da weiter und nicht nur heute, sondern auch das nächste Mal, denn es geht jetzt die nächsten zwei Predigten über die Versuchung Jesu. Und wo war die? In der Wüste, ne? Deswegen die Worte, die ich am Anfang lesen wollte aus Lukas 4. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, das steht in 5. Mose, 8. Kapitel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich bin sicher, wir alle, die wir heute hier sind, glauben, dass Gott gute Absichten mit uns hat. Amen. Oh, ich liebe es, wenn so viele Hände hochgehen. Also, wir halten fest und wenn du nur das aus dieser Predigt mitnimmst, hat sich schon gelohnt, dass du hier warst. Gott hat gute Absichten mit dir. So, und ich habe mal wieder ein zu hohes Pult. Jetzt wird's besser. Ja? Die Frage ist jetzt aber, wie kommen Gottes Absichten in unser Leben? Ich kenne viele Christen, die denken, das Christentum und dass Gottes Absichten mit uns, die ja gut sind, bedeuten, es geht von Keks zu Keks. Noch einer. Und dir auch. Bis zu Diabetes, mein Jürgen. Ja, kann auch vorkommen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es, dass Gott einen Auftrag mit uns hat, der auch Erziehung mit einschließt. Sonst wäre das ja wie der dreijährige Zwerg, der sich bei Aldi vor die Kasse wirft und den ganzen Laden zusammen heult und brüllt lautstark wie sonst was und Mama Nein sagt. Weil Mama weiß, 17 Lollis an diesem Tag reichen. Aber der Zwerg will das nicht kapieren, oder? So, Gott will uns erziehen, weil Gott weiß genau, was wir wann brauchen. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt, dass Gott uns eben auch herausfordert und auch mal Versuchung zulässt und so weiter. Dann musste ich hinterher zum Vorstand. Und dann hieß es, das, was du sagst, ist absolut so, können wir nicht stehen lassen. Gott ist nur gut und Gott tut nur Gutes und der fordert uns nie heraus und Versuchung, nein. Ja, dann habe ich meine Bibel aufgemacht und dann kam ich an dem Tag etwas später nach Hause, weil wir dann Bibelstunde gemacht haben und ich ihnen dann beweisen konnte, dass das eben nicht so ist. Die Frage ist, wer führt uns in Versuchung? Auch religiöse Menschen, auch die frommsten Christen werden in Versuchung geführt. Das ist einfach so. Wir bleiben nicht davon verschont. Die Frage ist, wer führt uns in Versuchung? Und wenn Gott der Versucher ist, warum tut er das? Die Frage brennt vielen so unter den Nägeln, dass der Papst Franziskus damals in der katholischen Kirche sogar vorgeschlagen hat, das Vaterunser zu verändern. Nicht und führe uns nicht in Versuchung, weil das ja nicht mehr zeitgemäß ist. Die evangelische Kirche hat sich damals dagegen entschieden, gesagt, das bleibt, wie es ist. Und schließlich und endlich ist es auch bei den Katholiken so geblieben. Aber man hat ernsthaft darüber diskutiert, ob dieser Satz so stehen bleiben kann. Die Frage ist also durchaus interessant und sie ist aktuell. Warum ist sie aktuell? Weil wir gerne das Christentum der Kekse haben wollen. Und da passt Versuchung und Herausforderung nicht rein. Ja, ein Keks kann auch eine Versuchung sein. Aber wir meinen halt die süßen Versuchungen und nicht die, die uns wirklich unter die Haut gehen. Ich mache mal einen kleinen Exkurs mit euch. Was ist denn Versuchung? Das griechische Wort heißt Peirasmos. Und das bedeutet Prüfung, Lockung und Anfechtung. Prüfung, Lockung und Anfechtung. Wenn du das zu Ende denkst, dann kann es ja auch bedeuten, eine Prüfung, eine Lockung, eine Anfechtung kann so stark sein, dass sie dahin führt, dass du dich von Gott absagst. Deswegen ja auch die Gedanken, nee, kann ja gar nicht von Gott kommen. Aber eine Prüfung ist wichtig in unserem Leben. Schüler haben Angst vor Prüfungen, dabei brauchen sie keine Angst haben. Es ist ja nur eine Feststellung des momentanen Standes. Und wenn ihr dann merkt, passt nicht so, ja, muss ich mich halt mal wieder hinsetzen und ein klein bisschen mehr lernen. Ist also gar nicht schlimm, ist eher was Positives. Wenn wir das Wort im Hebräischen uns anschauen, da ist es Nasa und das bedeutet auch auf die Probe stellen. Wird aber auch teilweise mit ausprobieren übersetzt. Also Gott probiert mal aus, wo du gerade stehst. Ja, weiß er das denn nicht? Doch, Gott weiß es. Aber Gott würde gerne, dass du es auch weißt. Ja, denn manchmal sind wir betriebsblind, verschließen die Augen über unsere eigene Situation. Ah, alles gut. Wo ist der Keks? Gott möchte, dass auch wir wissen, wo es ist. Wenn wir jetzt die Septuaginta noch reinnehmen würden, die spricht auch von Peirasmos, also eigentlich dasselbe. Und so sehen wir, Versuchung im Alten, im Neuen Testament ist einfach gleichbedeutend. So, damit möchte ich jetzt meine Erläuterung zu Ende haben. Wir haben ja jetzt nicht Bibelunterricht, sondern, aber ich fand, das gehört mit dazu. Jetzt gucken wir uns nochmal diesen Ausgangstext an. Jesus aber, voll Heiligen Geistes. Die Situation war folgendes: Jesus ist 130 Kilometer gelaufen, um sich am Jordan taufen zu lassen. Na, das war mal herausfordernd, ne? 130 Kilometer für eine Taufe, wir gehen die Treppen hoch, steigen die Treppen runter und das war's. Aber der ist 130 Kilometer gelaufen, hat sich am taufen lassen und Johannes sagt, sag mal, du ich soll dich taufen? Johannes wusste ganz genau, der Mann, der braucht die Taufe nicht, weil die Taufe des Johannes war die Taufe der Buße. Und Jesus brauchte keine Buße, er war sündlos. Aber dann sagt er zu Johannes, komm, lass es einfach zu. Johannes hat ihn getauft und nach der Taufe, als er aus dem Wasser rausstieg, öffnete sich der Himmel, eine Taube kam herab und Gott selbst sprach für alle hörbar, das ist mein geliebter Sohn. Das also die Ausgangsposition und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Aber dann, direkt im Anschluss, führte der Heilige Geist ihn in die Wüste. Nun, ich habe mir viele, viele Jahre das so vorgestellt. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon, zumindest die meisten von euch, schon mal gefastet, oder? So, wer länger fastet, merkt, das erste Tag ist eine Katastrophe. Da will man abends noch am Kühlschrank und hat ein schlechtes Gewissen, wenn man das doch gemacht hat, na, ich fange am nächsten Tag mit dem Fasten an und so weiter. Wenn man aber 3-4 Tage durchhält, merkt man, oh, der Hunger verschwindet plötzlich. Und nach dem 5., 6. Tag geht es einem richtig gut. Man wird klar im Kopf, alles wunderbar, ja. So, und dann sagt uns die Medizin, so ein 70 Kilo Mensch, der sollte nicht länger als 40 Tage fasten. Dann hat sich alles Fett auch im Unterbauchgewebe schon in Energie verwandelt und dann würde der Körper anfangen, an die Organe gehen. Und das tut dann richtig weh. Wenn du mehr auf den Rippen hast, also wenn du so 100 Kilo hast, dann kannst du auch länger als 40 Tage fasten. Aber ich glaube, wir stellen uns Jesus nicht so vor. Oder? So, und also Jesus wurde in die Wüste geführt und fastete. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt immer so vorgestellt, das Fasten steht im Vordergrund. Und da ich ja wusste, nach 3, 4, 5 Tagen tut es nicht mehr weh, dann war das in meinen Gedanken eher eine Fastenfreizeit. Kennt ihr das? Bisschen chillen, bisschen abnehmen dabei, gute Gedanken haben, oh, jetzt wird schön. Und am Ende bin ich 5 Kilo leichter, alles passt wunderbar zusammen. Und ganz am Ende kam jetzt noch der Teufel und hat ihn 3-mal versucht. Das steht da aber nicht. Sondern da steht, der Geist führte ihn 40 Tage in der Wüste umher, indem er von dem Teufel versucht wurde. Das heißt also 40 Tage Versuchung vom Teufel. Nicht Chill, Fastenfreizeit und hinterher geht's mir besser und ich bin schlank. Das war Wüstenwanderung vom Feinsten. Tagsüber 40 Grad, nachts vielleicht Minusgrade, tägliche Angriffe vom Teufel. Und irgendwann kommt der Hunger mit Macht zurück und es schmerzt. Eine ganz andere Voraussetzung, merkt ihr? Komplett anderer Blick, den wir darauf legen können. Wüste ist immer Herausforderung. Jesus war geschwächt nach innen und nach außen. Und jetzt, an diesem Punkt setzt der Teufel zum großen Finale an. Lasst mich das mal so ausdrücken. Der Charakter des Teufels, er ist eigentlich ein Schwächling. Weil er weiß genau, wenn du eine gute Zeit mit Jesus hast, dann braucht er gar nicht kommen. Dann lässt er dich in Ruhe. Er weiß, er verliert sowieso. Aber eins hat er, Geduld. Und er wartet und er beobachtet dich genau. Wo ist der Punkt, wo er mal wieder schwach ist? Und dann kommt er. Weil er dann seine Chance sieht. Er nutzt unsere Schwachheit aus und dann gibt's volle Breitseite. Ich möchte mal eine Parallele ziehen. Die Parallele lesen wir im 5. Buch Mose. Das 5. Buch Mose ist das Buch, das sehr, sehr viel zusammenfasst von der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Warum waren die denn 40 Jahre in der Wüste? Weil sie 40 Tage gemurrt haben. Mose schickt die Kundschafter los, 12 an der Zahl, und die reisen 40 Tage in diesem Land umher, das Gott ihnen versprochen hat, wo Gott selbst gesagt hat, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. War ja auch so. Die haben Weintrauben mitgebracht, boah, Hammer, wie groß die waren. Ja? Wir würden heute die gar nicht tragen können, so wie uns die Bibel das beschreibt. Aber bei jedem Schritt, ne, das schaffen wir nicht. Habt ihr die Riesen gesehen? Und wie stark die sind und murren. Und dann kamen sie zurück und haben die anderen angesteckt. Nur zwei ließen sich nicht anstecken. Und dann hat das ganze Volk gemurrt. Oh, wären wir doch in Ägypten geblieben, da gab's Knoblauch zu essen. Lecker. Ja, ist ja auch lecker, Knoblauch. Aber Gott hat ihnen was Besseres beheißen. Und der Keks ist auch lecker, aber Gott hat dir was Besseres vor mit dir. Er will dich erziehen, damit du mehr als nur Kekse hast. Aber das war die Ausgangssituation. Das war, weshalb sie 40 Jahre in der Wüste waren. Jetzt horcht mal zu, was im 2. Vers von 5. Mose 8 steht. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste. Und nun beantworten wir die Frage, wer uns in Versuchung führt. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. 40 Jahre. Die 10, die gemurrt haben und die anderen auch noch angesteckt haben, da sagt uns 4. Mose, die sind sofort gestorben. Ja, Wüstenzeit, schwere Zeit. Krisenzeit und der Teufel kommt, um unseren Glauben zu zerstören. Aber Gott lässt unseren Glauben testen, nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu stärken. Also eine ganz andere Ausgangssituation. Warum? Wir sollten reife Christen werden. Ich oute mich jetzt mal, meine Frau und ich haben sehr gerne die Fernsehserie Navy CIS geguckt. Jetzt nicht mehr, weil Gibbs ist ja nicht mehr, jetzt haben wir das abgesetzt, aber solange Gibbs dort noch der Chef im Ring war, haben wir die gerne geguckt. Und wer die auch geguckt hat, weiß, dass der gute Mann im Keller seines Hauses ein Boot gebaut hat. Und jeder hat sich gefragt, wie soll das denn, wenn es fertig ist, aus dem Keller kommen? In der letzten Folge hat man dann gesehen, wie das geht. Aber ich stelle mir mal vor, ich baue ein Boot. Ich würde das gerne. Ich könnte es nicht. Ich würde es gerne. Ich kenne 3 Leute. Der Vater ist Bootsbauer und hat seinen Jungs das Bootbauen beigebracht. Beide sitzen in Stralsund und die haben sich dann zu dritt, der eine Sohn hat das richtig studiert, Bootsbau, und der andere hat das Handwerk gelernt, die haben dann zu dritt sich eine Yacht gebaut und da bin ich einmal um Rügen mit dieser Yacht. Traum, ein Traum. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich könnte das und würde mir so ein Boot bauen. Und dann ist es endlich fertig. Und ich würde in allen sozialen Medien, bei Facebook und bei YouTube, würde ich Bilder von dem Boot reinstellen und alle WhatsApp-Gruppen, die ich habe, da steht dieses Boot drinnen und ich würde tolle Antwort kriegen. Super Boot, ey, toll. Ja? Hm. Ja? Und dann poste ich und morgen ist der große Tag. Stapellauf, da muss das Boot ins Wasser. Und jetzt stelle ich mir vor, da würde es Leute geben, die sagen, nein, das ist so ein schönes Boot, kann doch nicht ins Wasser. Stell dir vor, du hast einen Fehler gemacht und dann geht dieses schöne Boot unter. Ja, Entschuldigung, aber ein Boot, das nicht schwimmt, ist kein Boot, ne? Ein Christ, der nicht stärker wird, hat auch nicht so richtig was, ne? Ich will ihm das Christsein nicht absprechen. Aber die Berufung eines Bootes ist, dass es schwimmt. Und wenn es ins Wasser kommt und ich merke, oh, da vorne kommt noch ein bisschen Wasser rein, dann muss ich nachpessern. Und wenn Christus mich erzieht und sagt, oh, da vorne stimmt noch was nicht, dein Jezorn, dann muss ich nachbessern. Deswegen werden wir in die Wüste geführt. Martin Pepper hat 1996 ein Lied gedichtet. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Und dann, du flößt mir Vertrauen ein. Treibst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Warum lässt Gott Wüste zu? Weil er an dich glaubt. Hey, Gott glaubt an dich. Er traut dir was zu. Und deswegen fordert er dich heraus. Wir mögen Prüfungen auch deswegen nicht, weil wir Angst haben. Aber Gott traut dir was zu. Halleluja. Später lesen wir in einem Evangelium, wie Jesus seinen Jüngern was zugetraut hat. Da sagt er, kommt, lass uns über den See fahren. Er legt sich hin und er schläft und die Wellen werden höher und höher. Alle schreien, er schläft. Er fordert sie heraus. Oder dann die Speisung der 5000. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wir sind noch nicht mal Meckes in der Gegend. Ja? Er fordert uns heraus. Er hat auch das Volk Israel in der Wüste herausgefordert, weil er prüfen wollte, werden sie sich an meine Gesetze halten oder nicht. Die Versuchung in der Wüste war auch eine dreifache und des Volkes Israel. Und so sehen wir auch hier wieder eine Parallele. Und die ganzen Bücher 4. 5. Mose sprechen eigentlich davon, wie sie versagt haben. Und die Parallele hört Gott sei Dank da aus auf, dass Jesus in der Wüste zwar auch diese drei großen Versuchungen hatte, von der wir lesen, aber dass er nicht versagt hat. Das eine, wo sie versagt haben, ist immer wieder das Ursächliche, warum sie in die Wüste geführt worden sind, sie haben gemurrt. Immer wieder. Gib dir hier nichts zu trinken. Gib dir hier nichts zu essen. Murren ist das Gegenteil von dankbar sein und von Gott vertrauen. Und du und ich, wir müssen uns entscheiden, wollen wir murren? Ich sag's mal auf Deutsch, wollen wir meckern oder wollen wir dankbar sein und wollen wir Gott vertrauen? Als wenn Gott nicht wüsste, was er tut. Aber wir stellen das oft so hin, Gott, du weißt ja gar nicht. Weißt du eigentlich, wie es mir geht? Ja. Das Zweite, das wir merken, was in der Wüste passiert ist, sind, sie haben sich um andere Götter gekümmert. Sieh mal das goldene Kalb. Das ist ja ganz logisch. Wenn ich mit meinem Gott nicht mehr zufrieden bin, schaue ich mal, was die Konkurrenz macht. Ne? Vielleicht ist es da ja besser. Also das eine bedingt das andere. Andere Götter. Und das dritte ist, sie haben immer wieder Gott versucht. Denk an Mose und den Stein, das Wasser. Aber Gott zu versuchen, sagt uns die Bibel ganz klar und deutlich, ist uns Menschen verboten. Also hier sehen wir dreifach Versuchung, dreifach Versagen. Und jetzt schauen wir uns diesen Text nochmal an. Der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Steine, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sagte, es steht geschrieben, der Mensch allein lebt nicht vom Brot, sondern vom Wort Gottes aus seinem Mund. Alle Zitate, die Jesus dem Teufel entgegenhielt, stehen im 5. Buch Mose. Wieder diese interessante Parallele, die wir hier entdecken. Alles kommt aus den Kapiteln, wo die Wüstenwanderung zusammengefasst wird und wo Gott einen Weg für uns vorbereitet hat, um uns reifen zu lassen, um uns stark zu machen. Jetzt müssen wir einen Schritt mal auf die Seite gehen und auf Jesus schauen. Jesus war ganz Mensch. Er wurde versucht, so wie schon Adam versucht wurde, wie Abraham versucht wurde, wie das Volk Israel versucht wurde, wie viele andere versucht wurden, wie auch du und ich versucht werden. Und Jesus, ganz Mensch, stellt sich diesen Versuchungen. Ich habe eine ganz interessante Stelle in Hebräer 5 gefunden, im Vers 8. Da lesen wir, dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden Gehorsam lernen. Ja, wie jetzt? Jesus Gehorsam lernen? Der war doch Sohn Gottes. Steht doch da auch, oder? Ja. Jesus musste Gehorsam lernen. Und dann steht im Vers 9, als er darin vollendet war, im Gehorsam lernen, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und zum Erlöser geworden. Denkt an Gethsemane. Vater, wenn es einen Weg gibt, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, bitte zeig mir diesen Weg, mach die Tür auf. Ich will nicht sterben, aber dein Wille geschehe. Gehorsam lernen. Was war denn jetzt bitte schön die Versuchung? Der war doch hungrig, oder? Nach 40 Tagen Fasten. Der war doch innerlich zermürbt. Ja, warum? Was wäre denn jetzt so schlimm dran gewesen, wenn er gesagt hat, Steine werdet Brot? Er hätte damit gezeigt, dass er immer noch Gott ist. Und damit eine ganz andere Grundlage für die Erlösung gelegt. Denn er ist Mensch geworden, um alle Versuchungen, die auch du und ich erleiden, mitzuerleiden und dann als Mensch die Strafe auf sich zu nehmen. Deswegen konnte er das nicht. Wenn wir diesen falschen Gedanken, dass Jesus ja Gott war, mal auf die Seite legen und dass Jesus alles tun konnte, was er wollte, dann erschließt sich das ganz plötzlich. Ja, aber Jesus hat doch auch andere Wunder getan. Ja, hat er. Wasser in Wein verwandelt. 600 Liter, lecker. Gut war der auch noch. Ja, oder das Brot vermehrt oder Kranke gesund gemacht oder Tote auferweckt oder alles. Aber alles das hat er für andere getan. Und nun lesen wir mal in Johannes 5, Vers 19. Jesus kam mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Da gab es zwei Teiche und bei beiden hat er geheilt. Am Sabbat. Das hat den Pharisäern nicht gefallen. Also, hier wird am Sonntag nicht geheilt. Quatsch, natürlich. Jetzt haben sie versucht, ihn auf die Probe zu stellen. Vers 19, auf diese Anschuldigungen der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Punkt. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Das ist das, wo auch diese Predigt anknüpft an die vom letzten Mal, an diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der uns da hineinführen will, dass er uns den Vater zeigt, der uns da hineinführen will, dass der Vater uns zeigen kann, was er in unserem Leben vorhat zu tun. Und dann tun wir das, was Gott bereits vorbereitet hat für uns. Die Dinge, die schon im Himmel vorbereitet sind für uns. Okay, zurück zur Versuchung. Was war denn jetzt die Versuchung? Wenn du Gottes Sohn bist. Ja, natürlich. Denk, Jordan, das ist mein geliebter Sohn. Steht doch fest. Ist doch klar, dass ich Gottes Sohn bin. Wenn du Gottes Sohn bist. Ja, wenn ich Gottes Kind bin, warum habe ich immer noch keinen Job? Mensch Gott, ich bin doch dein Kind. Warum kriselt es in meiner Ehe? Warum werden meine Kinder nicht so, wie ich will? Kennt ihr das? Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch. Mensch, du bist doch Gottes Sohn, warum musst du denn jetzt hungern? Der Teufel hat nur eins im Blick. Er will unseren Glauben zerstören. Er wollte auch den Glauben von Jesus an seinen Vater zerstören. Und deswegen ist es wichtig, in solch einer Situation die Prüfung zu bestehen. Das ist der Weg, den Gott mit uns geht. Ich greife nochmal auf 5. Mose 8 zurück. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. Und jetzt gehen wir einen Vers weiter. Vers 3. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Danach gab er euch Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Bestehst du die Prüfungen Gottes, geht's immer ein Schritt weiter. Dann entdeckst du Dinge, die du vorher noch nicht gekannt hast. Ja, er traut dir was zu.
Ja, er fordert dich heraus. Aber er glaubt an dich. Und dann gibt's Dinge, die du vorher noch nicht gekannt hast.
Steht dann in Vers weiter, er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Jetzt geh doch mal zurück in Gedanken. Was hat Gott schon alles in deinem Leben hineingesprochen? Nach wie vielen Predigten warst du angesprochen? Nach wie vielen Studieren im Wort Gottes warst du angesprochen? Wo sind all die Worte geblieben? Leben wir von den Worten des Herrn oder leben wir von dem täglichen Brot? Der Teufel möchte, dass du aufbegehrst, dass du dich beklagst, dass du ihm misstraust. Ich kenne das in meinem Leben. Ich bin in den Wald gelaufen, habe die Bäume angeschrien. So laut, dass wenn mich einer gehört hätte, wäre ich heute in der Klapsmühle. Gott, ich hätte das meinem Kind nicht zugemutet. Was tust du denn mit mir? Gott war so liebevoll. Er hat mich wieder auf den richtigen Weg gebracht, zurück. Ganz lieb. 3 Tage geschwiegen. Nach 3 Tagen hat er mich gefragt, was das sollte. Und ich habe Buße getan, was ein Heiliger Geist da war. Und dann haben wir Wunder erlebt, ne? Conny nickt. Versuchung ist da. Aber die Waffe gegen die Versuchung lesen wir in Epheser im 5. Kapitel. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Amen. Ja, aber, steht geschrieben. Ja, aber warum denn immer ich? Steht geschrieben, er will dich erziehen. Aber. Lies sein Wort. Lass dich erziehen. Und wisst ihr, was dann kommt? Und damit hört diese Predigt auf. Nächstes Mal, wie gesagt, geht's weiter. Es gibt ja noch 2 weitere Versuchungen, die uns beschrieben werden. Aber für heute höre ich mit sowas Schönem auf. Matthäus 4. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und dienten ihm. Das ist mein größter Wunsch. Ich möchte einmal einen Engel sehen. Nicht erst in der Herrlichkeit, sondern hier. Vielleicht schenkt Gott mir Gnade, dass das mal passiert. Ich würde so gerne tun. Ich würde da gucken. Oh, Hammer. Ja. Aber Engel kamen und dienten ihm. Kennst du das nicht auch? In Zeiten der Not, in Zeiten der Türe, schenkt Gott dir Engel. Manchmal haben sie 2 Beine und keine Flügel. Aber dir wird gedient. Vielleicht auch ein Gebet. Vielleicht durch ein tröstendes Wort oder vielleicht einfach durch eine Umarmung, die dich glücklich macht. Gott überfordert dich nicht, aber er fordert dich heraus. Die Frage oder das Fazit von der Predigt heute ist, lassen wir uns herausfordern? Sind wir dankbar für Herausforderungen? Gott, ich danke dir jetzt für diese Prüfung. Mutter hat immer gesagt, und vielleicht kennt ihr diesen Vers auch, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Kennt ihr auch, ne? Ja. Und vor 40 oder 50 Jahren hat mal ein Pastor 2 Bücher geschrieben, der Kerosas, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Lobpreis schafft Veränderung, hießen die. Und da hat sich eine Geschichte an der anderen gereiht, als Menschen aufgehört haben zu murren und Gott zu danken für ihre Situation, wie Gott eingegriffen hat. Lobpreis schafft Veränderungen. Lassen wir uns herausfordern? Ich habe diese Predigt in erster Linie für mich gehalten, denn ich bin einer, der auch gerne murrt. Aber ich weiß eigentlich, sollte ich es nicht, weil er hat einen besseren Weg als mein Weg. Lass uns danken und nicht murren. Amen.